Es gibt ja Lebenssituationen, die suchen wir uns freiwillig nicht aus. Wenn wir die Wahl hätten, wir haben natürlich oft die Wahl nicht und stecken dann mit dem Karren im Dreck und ärgern uns und fragen uns, wie wir da wieder rauskommen sollen. Naja, manchmal haben wir schon ein Stück weit die Wahl. Manchmal sind es schon auch eigene Fehler und eigene Schuld, die mitgeholfen haben, dass der Kahn jetzt sauber in den Dreck gesteuert worden ist. Aber es gibt Probleme und Schwierigkeiten. Es gibt Situationen, in denen wir unter Druck stehen. Und darum geht's ganz viel im Jeremia-Buch. Und an der Stelle heute besonders, ich möchte mit euch die Kapitel 30 bis 33 anschauen, vor allem das Kapitel 32. Und ich habe euch hier so ein Stück Knete mitgebracht von meinem Sohn, das hat er mir ausgeliehen, weil ich finde, es symbolisiert uns das ganz gut. Manchmal fühlen wir uns wie so ein Stück Knete in der Hand anderer, die mit uns machen können, was sie wollen, die uns drücken können, die uns quetschen können, die uns so in ihre Mangel nehmen können. Und das ist schon manchmal echt heftig, was wir erleben müssen. Auf der Arbeit oder in der Familie. Manchmal vielleicht auch in der Gemeinde, da wo wir stehen. Manchmal ist es Leid und Krankheit, die uns drohen zu zerdrücken. Es gibt in der Bibel ein Wort im Griechischen, Tlipsis, es heißt so viel wie Bedrängnis. Und das Wort kann man auch übersetzen mit Erdrücken, Bedrückung oder Quetschen. Das ist das, was wir manchmal erleben. Dass wir gequetscht sind, dass wir uns fühlen wie so ein Opfer. Wir können uns gar nicht wehren, haben irgendwie keine Macht, weil die anderen machen mit uns, was sie wollen. Um so eine Situation soll es heute gehen. Ich spiele heute ein bisschen mit Knete rum. Und zwar geht es um die Zeit, als die Babylonier zum zweiten Mal Richtung Jerusalem ziehen. König Zedekia, er macht den gleichen Fehler wie sein Vorvorgänger Joachim, schon ungefähr 10 Jahre vorher. Joachim hat auch gedacht, er kann sich ganz einfach von den Babyloniern befreien. Er muss kein Tribut zahlen, er muss sich nur mit den Ägyptern zusammenschließen. Und die Ägypter, das ist eine relativ starke Macht damals gewesen, nix im Vergleich mit den Babyloniern, aber letztendlich war das seine Idee. Er hat versucht, ja, die Babylonier, die eigentlich längst schon da waren, so elegant abzuschütteln. Aber versucht mal einen Bären elegant abzuschütteln. Kann ich vielleicht mit einer Zecke machen, aber nicht mit dieser Supergroßmacht, dieser militärischen Supermacht der Chaldäer oder Babylonier. Und Zedekia macht 10 Jahre später wieder den gleichen Fehler. Er denkt sich auch, ich kann die irgendwie loswerden. Obwohl Jeremia ihm sagt, unterwerf dich mit diesem Joch, unterwerf dich den Babyloniern. Dann werdet ihr leben. Und der Zedekia, der hört auf seine Ratgeber und macht genau den gleichen Fehler. Ist auch komisch im Leben, gell, dass man Fehler immer noch und noch mal macht. Dass wir oft zu wenig lernen aus der Geschichte. Das meine ich jetzt gar nicht nur politisch, auch, aber auch ganz persönlich, dass es immer wieder Lebensfehler gibt, die wir wiederholen. Da ist irgendwie in der Platte ein Kratzer drin und die Nadel, die springt immer an der gleichen Stelle wieder. Immer wieder und immer wieder. So ging es dem Zedekia auch. Er macht den gleichen Fehler und er muss es bitter bereuen. In dieser Zeit macht Prophet Jeremia etwas ganz Verrücktes. Darum soll es heute gehen. Im ersten Moment klingt es relativ nüchtern und einfach, aber ich möchte euch erklären, warum das so verrückt ist. Jeremia kauft einen Acker. Gott sagt zu ihm, dein Cousin kommt zu dir, der ich versuche mir zu merken, ist aber gut, dieser Hanamel, der kommt zu Jeremia, so sagt Gott ihm das, Jeremia, der wird kommen und wird den Acker andrehen wollen. Und dieser Acker, den muss er verkaufen, warum auch immer. Warum muss man einen Acker verkaufen? Vielleicht ist man selber pleite oder vielleicht versucht er zu fliehen ins Ausland, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall will er diesen Acker verkaufen und einer der nächsten Verwandten, die ins Frage kommen, ist der Jeremia. Man verkauft natürlich einen Acker zuerst in der Familie. Man gibt ja einen Besitz, den man hat, einfach so nach draußen weg. Auch damals waren Immobilien sehr teuer und kostbar und wertvoll. Also wird dem Jeremia angeboten und Gott sagt zu ihm, kauf diesen Acker. Und als der Chnameel, so glaube ich heißt er, als er kommt, da sagt Jeremia zu ihm, ja, ich kaufe den Acker. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Cousin selber sehr überrascht war über diese spontane Reaktion. Er hat wahrscheinlich gedacht, er muss ihn beschwatzen und überreden. Aber Jeremia sagt, ja, ich kaufe den Acker. Und dann wird das alles offiziell abgeschlossen. Es kommen zwei Zeugen, es werden zwei Kaufverträge aufgesetzt. Der eine Kaufvertrag wird anschließend zusammengebunden, mit Lehm versiegelt. Und der andere Kaufvertrag bleibt offen, dass man immer wieder nachgucken kann. Und Jeremia sagt zu seinem Freund, der auch als Zeuge dabei war, dem Baruch, nehmen wir so ein Tongefäß, eines, was sehr haltbar ist, was auch den Inhalt sehr schützt. Und dann stecken wir das da rein, denn dieses Tongefäß muss einige Zeit lang halten. So weit, so gut. Warum ist es verrückt, in dieser Zeit einen Acker zu kaufen? Weil die Babylonier nicht irgendwo als Bedrohung irgendwo waren, sondern die Babylonier, die waren um Jerusalem rumgestanden. Die hatten mittlerweile die Stadt belagert. Die haben mittlerweile schon Städte und Ländereien außerhalb verwüstet. Also die sind schon richtig da und die quetschen und pressen diese Stadt Jerusalem aus. Und so eine Belagerung, das ist eine schreckliche Sache, können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ich habe zum Glück nie einen Krieg erlebt. Wir haben in der Gemeinde ja zum Beispiel den Theophil Krawilitzki, der ist diese Woche 93 Jahre alt geworden, der hat noch ein Stück vom Krieg miterlebt in seiner Kindheit. Oder die Schwester Siegfried, die ist 1918 geboren, die hat den Krieg erlebt. Jeremia musste das erleben, wie die Babylonier die Stadt ausgeblutet haben. Also da musst du gucken, wo kriegst du was zu essen her. Du musst gucken, dass da sich keine Krankheiten ausbreiten. Aber die haben das erlebt. Pest, Hunger. Und natürlich verändert es auch das Miteinander in so einer Stadt, wenn du nicht raus kannst und nicht rein kannst. Und in der Zeit, wo Jeremia eigentlich weiß, das Land ist verloren, kauft er einen Acker. Obwohl er eigentlich wissen kann, entweder die Babylonier kommen in die Stadt rein, früher oder später, hat übrigens 1,5 Jahre gedauert, und dann machen die mich platt, die töten mich. Oder sie kommen und verschleppen mich nach Babylonien. Was bringt mir dann ein Acker in Anatot, in meiner Heimatstadt? Oder die, denen das Land mal gehören wird, werden sicher nicht wir sein, die werden lachen über meinen Kaufvertrag und sagen, in welcher Zeit? Ha, das war gestern, vergiss es. Jeremia, das Geld hätte sie auch wegschmeißen können. Aber Gott redet mit dem Jeremia und er sagt ihm etwas. Und jetzt brauchen wir mal den Bibelvers. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land. In Jerusalem hat jeder mitbekommen, dass der Jeremia diesen Acker kauft. Jeremia hat sich ehrlich gesagt auch nicht viel Mühe gegeben, das zu verheimlichen. Erstmal war er in Jerusalem, er war nämlich gefangen gesetzt im Wachhof des Königshauses. Der Zedekia, der fand es nicht so toll, was Jeremia alles prophezeit hat, auch über ihn selber. Deswegen, obwohl er ihn mochte, das war immer so ein zwiespältiges Verhältnis, hat er ihn doch festsetzen lassen. Ich weiß nicht genau, ob er irgendwie gefesselt war im Wachhof. Er war auf jeden Fall schon mal nicht in dem Kerker unten, sondern an der frischen Luft. Vielleicht ist er einfach nur bewacht worden von Leuten. Auf jeden Fall, die Leute haben es mitbekommen, dass da jetzt ein öffentlicher Verkauf stattfindet. Und viele sind da auch zusammengeströmt und die hat das interessiert. Und manche haben wahrscheinlich gedacht, der Jeremia wieder, der damals schon mit dem Joch rennt, der durch Jerusalem und jetzt kommt er dann mit seinem Acker. Also total blem blem, dieser Typ. Aber sie wussten natürlich auch, dass Jeremia nicht einfach Sachen so macht, sondern dass er ein Prophet ist. Also haben sie ihn gefragt, sie wollten wissen, was hat es damit auf sich? Und das ist die Antwort. So spricht der Herr Zebaoth. Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land. Es wird wieder normales Leben geben hier. Selbst wenn die Situation gerade fürchterlich ist, es gibt ein Danach, es gibt ein Leben. Dieses Land wird wieder uns gehören. Der Kaufvertrag von Jeremia, der wird wieder Gültigkeit haben. Und vor allem, Gott ist seinem Volk treu. Er bleibt treu. Er stellt sich auf die Seite des Volkes. Das ist eine Botschaft. In einer Zeit der Unterdrückung, wo die gequetscht worden sind, ausgequetscht, in dieser Zeit so eine Ermutigung, so eine Perspektive. Der Jeremia bekommt in der schlimmsten Zeit vielleicht seines Lebens eine Perspektive, eine neue Perspektive, und die hat zuerst erst er bekommen, die anderen nicht. Viele haben vielleicht sogar schon versucht, ihren Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben und zu klagen und zu schimpfen. Es gab genügend Grund dazu. Und Gott macht etwas mit dem Jeremia, der da gefangen war. Er stellt ihn auf den Sockel und lässt ihn so ein bisschen weiter blicken in die Ferne. Er gibt ihm eine Perspektive. Natürlich ist die Zeit deswegen nicht einfacher. Die Belagerung ist weiterhin im vollen Gang. Natürlich klopfen die Babylonier gegen die Mauern. Aber diese Perspektive, die gibt Hoffnung. Wir brauchen in unserem Leben immer wieder die Perspektive Gottes. Weil unsere Perspektive ist so begrenzt. Wir brauchen den Weitblick Gottes, dass er in unser Leben reinspricht. Dass er uns was zeigen kann, was er ja schon längst sieht, was er ja schon längst vorbereitet hat. Das macht ja die ganzen Probleme nicht weg. Aber ihr werdet einen Unterschied feststellen. Dietrich Bonhoeffer hat von Gott in der schwersten Zeit seines Lebens eine Perspektive bekommen. Kurz vor seiner Hinrichtung sagt Bonhoeffer, dies ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Ist kein leichter Satz. Aber es ist ein Satz mit einer unheimlichen Perspektive im Angesicht des Todes. Ich möchte mit euch drei Punkte anschauen, die ich gefunden habe in diesen drei Kapiteln, 30 bis 33, wie wir eine neue Perspektive manchmal finden können oder sie uns schenken lassen können und wie wir diese neue Perspektive auch behalten können. Und ich möchte mal den ersten Punkt, Jeremia trotzt der Hoffnungslosigkeit. Jeremia soll etwas tun, Gott gibt ihm einen Auftrag, sehr erlebnispädagogisch, er soll etwas tun, um ein Hoffnungszeichen zu setzen. Zunächst mal für ihn selbst, denn auch Jeremia braucht ein Hoffnungszeichen, aber auch für die Menschen außenrum. Ich finde es gigantisch, dass es so Hoffnungszeichen gibt in einer hoffnungslosen Welt. Dass es auch in unserer Bedrängnis, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unserer Ohnmacht Dinge gibt, die uns da wieder rausziehen können. Und beim Jeremia war es, dass Gott gesagt hat, kauf diesen Acker, setz ein Zeichen, trotze der Hoffnungslosigkeit, trotze doch der Entmutigung. Ja, wir Christen sollen auch manchmal trotzig sein. Trotzig der Entmutigung. Wir sagen, ich spiele da nicht mit. Gott hat doch eine Perspektive und Gott hat doch eine Hoffnung. Als Paulus mal im Gefängnis sitzt, auch hier gequetscht, und er war im Kerker in Philippi und er war fest gekettet, schmerzhaft, er wurde ausgepeitscht auch in der Situation. Und was macht er im Gefängnis? Klar, er fängt das Singen an. Er singt Loblieder. Das ist ein Hoffnungszeichen in einer hoffnungslosen Situation. Und Und da brauchen wir manchmal andere Menschen, die uns sagen, mach doch mal das. Geh doch mal, werd doch aktiv in der Zeit, wo man denkt, ich komme gar nicht raus aus dem Druck. Ich werde gequetscht von außen. Ich bin hoffnungslos verloren. Ich kann mich nur der Situation beugen. Nein, ich kann auch was tun. Ich kann Hoffnungszeichen setzen, der Hoffnungslosigkeit trotzen. Und das Zweite, Jeremia schöpft immer wieder nach. Auch ganz arg wichtig. Jeremia hat nicht einmal dieses Hoffnungszeichen und dann ist er fröhlich und lebt mit dieser Hoffnung, sondern kurze Zeit später, nachdem es alles abgeschlossen war mit diesem Ackerkauf, alle wieder verschwunden sind und er wieder alleine war, da kommen in ihm wieder die Zweifel hoch. Und dann sagt er zu Gott im Gebet, im langen Gebet, steht auch im gleichen Kapitel 32, sagt er zu Gott, schau hin! Lustig, gell? Sag ich zu Gott. Schau mal hin! Die Welle der Chaldäer, der Babylonier, die sind schon an der Stadt, die klopfen schon. Die wollen hier rein. Und ich soll einen Acker kaufen. Warum? Der Jeremia wusste warum. Aber die Hoffnung hat ihn plötzlich wieder verloren. Verlassen. Und Gott antwortet ihm. Und was sagt Gott zu ihm? Schau hin, sagt Gott zu ihm. Schau doch du hin. Und jetzt bringt er ihm die Perspektive. Ich will sie, mein Volk, sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun. Und ich will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in diesem Land einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Klar, dass wir immer wieder die Ermutigung brauchen, weil jetzt mal zugegeben, in dieser Situation, wo die geknetet worden sind, da passt die Realität und die Verheißungen Gottes so ganz schlecht zusammen. Ganz wenig kompatibel. Freilich brauchen wir da immer wieder die Ermutigung und die Hoffnungszeichen, die Hoffnungsworte Gottes. Und das Dritte, fällt jetzt etwas aus der Reihe, Gott vergibt meine Schuld. Ich finde manchmal eine neue Perspektive nur, wenn ich auch meinen Anteil an dem Ganzen erkenne, zugebe. Wenn ich Schuld bei Gott ablege. Denn Schuld hängt sich oft so an unser Hosenbein und lässt uns dann nicht mehr los. Und verdunkelt auch unseren Blick, sodass wir gar keine Perspektive sehen können, weil da alles irgendwie vernebelt ist. Die Israeliten haben ja den Karren, der jetzt im Dreck ist, das selber mit reingesteuert. Es ist ja nicht so, dass man es einfach alles vergisst, als wäre, ja, passt schon und jetzt macht Gott mit ihnen neu weiter, sondern da muss auch Vergebung passieren, Neuanfang. Jeremia hat die Schuld, die des Volkes und auch seine eigene Schuld ganz klar vor Augen. Schuld braucht einen Ort, wo wir es abgeben können. Sonst finden wir gar keine neue Perspektive, sonst können wir es gar nicht sehen. In Jeremia 33, Vers 8 steht, und, sagt Gott, ich will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben. Und ich will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Den Karren, der im Dreck ist, den können die nicht mehr selber rausziehen. Gott sagt, ich zieh den raus. Ich vergebe euch eure Schuld und auch all die Konsequenzen der Schuld, die werde ich irgendwann mal abschneiden. Sehr interessant, dass Schuld, die ich jetzt tue, die ist ja nicht einfach nur bei mir, sondern oft wird die weitergegeben an die nächsten Generationen und wieder an die nächsten Generationen. In Jeremia 31 sagt Gott, dass er einen Kreislauf unterbrechen möchte, und zwar folgender. Das ist ein ganz schönes Bild. Die Väter essen saure Trauben. Und ihre Kinder bekommen davon faule Zähne. So ist es ja. Die Eltern machen was und die Kinder müssen es auch noch ausbaden. An die Kinder wird die Schuld weitergegeben und auch die Folgen der Schuld. Und Gott sagt hier, damit mache ich einen Schnitt. Ich möchte gerne, dass ihr nicht mehr büßen müsst für die Schuld eurer Väter und Vorväter. Wir haben bei Gott die Möglichkeit, da einen Schnitt machen zu lassen, das kappen zu lassen und zu sagen, ich will nicht die Schuld meiner Eltern, meiner Väter, meiner Vorfahren weitergeben an weitere Generationen. Ich möchte gerne meine Schuld hingeben, loslassen, abgeben, frei werden und darin auch eine neue Perspektive finden in der Not. Und ich habe es immer wieder schon erlebt, dass in der Seelsorge, wo Schuld ausgesprochen worden ist, dass da auf einmal was Neues aufgeblüht ist. Auf einmal war die neue Perspektive manchmal schon sichtbar, manchmal aber auch einfach schon spürbar. Da ist was, da bricht was Neues auf. Gott möchte uns in Zeiten der Bedrängnis neue Perspektive geben, einen neuen Blick auf die Dinge, seine Perspektive. Wie ich darauf komme und warum ich so felsenfest bin, möchte ich euch im letzten Vers jetzt noch vorlesen. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt, von denen du noch nichts weißt. Wir beten. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns nicht im Regen stehen lässt, gerade wenn es hart auf hart kommt, gerade wenn wir mit den Problemen zu tun haben, ob wir sie nun selbst verursacht haben oder auch nicht. Und ich bitte dich ja, dass wir ehrlich und authentisch durchs Leben gehen, dass wir Schuld bei dir ablegen, dass wir uns immer wieder befreien lassen, dass wir immer wieder ringen und suchen nach Perspektiven, die du uns zeigen willst, wie du die Gemeinde siehst, wie du die Zukunft siehst, unseres Lebens, wie du die Situation auf unserer Arbeit siehst, wie du die Situation mit unseren Kindern siehst, unseren Ehen. Herr, ich bitte dich, dass du uns Perspektive gibst in Hoffnungslosigkeit. Ich bitte dich, dass die Entmutigung sich bei uns nicht durchsetzen kann, sondern dass du was dagegen setzt in unserem Herzen, in unserem Leben. Ich lobe und preise dich, denn du hast den Weitblick. Du Schöpfer der Welt, der du alles erhältst und trägst. Amen.